Woche war ich bei meiner Tochter und da steht so ein Kalenderchen, ist schon etwas älter. Und da steht der Spruch, wer nicht will, dass sich was ändert, sollte nicht zum Heiligen Geist beten. Und da dachte ich mir, okay, das passt doch für meine Predigt. Wir haben gerade gehört, die Bilder, die in der Bibel genutzt werden für den Heiligen Geist, haben viel mit Wind zu tun. Und das ist ja auch der Begriff aus dem Hebräischen Ruach oder auch im Lateinischen Spiritus, Spiritus Sanctus, der Heilige Geist. Das ist das gleiche Bild, das gleiche Wort. Es geht da um Wind, es geht um Luft, es geht um Atem. Und ich frage mal so in die Runde und habe hier so ein paar Kärtchen und ich bräuchte jetzt ein oder zwei Freiwillige, die mir helfen, schnell ein paar Sachen aufzuschreiben. Wer kann damit vorkommen? Ich gebe dir das mal hier hin. Und ihr ruft bitte einfach mal so rein, welche Eigenschaften ihr assoziiert oder kennt oder Bilder, die mit dem Heiligen Geist irgendwie zu tun haben. Ihr könnt das adjektivisch beschreiben oder wie auch immer fassen. Versucht mal. Werft mal so ein paar Worte rein. Was fällt euch ein bei dem Begriff, bei der Assoziation, bei dem Wort Heiliger Geist? Erkenntnis haben wir gehört und Atem Gottes und durchströmende Wärme.
Weisheit.
Mhm. Dankeschön. Bitte?
Visionen.
Mhm. Ich hätte gerne noch ein paar Adjektive.
Mhm.
Wahrheit hast du auch schon, okay.
Aufrichtend.
Aufrichtend, ja, okay. Ich habe auf meiner linken Seite hier noch ein paar Dinge stehen, die mit nicht anfangen, also als Hinweis.
Hm.
Ja, mit nicht, genau. Ich gebe mal ein Beispiel. Er ist nicht festhaltbar. Nicht beängstigend, ja.
Nicht aufdringlich.
Ich schreibe das nicht, ja. Oder bist du gerade dabei?
Mhm.
Jetzt habe ich, sag es nochmal bitte. Claudia, sag es nochmal da.
Nicht beängstigend.
Beängstigend, genau. Das müssen wir jetzt nur noch schreiben können. Ich vervollständige mal, was ich so habe noch. Nicht greifbar, nicht veränderbar, ja, sehr schön. Ja, nicht aufdringlich. Das schreibe ich mal in die Mitte und mache mal ein Fragezeichen hier, ich bin mal so frech. Nicht greifbar, nicht planbar. Was haltet ihr davon? Und natürlich nicht sichtbar. Nicht laut? Naja, okay. Nicht laut. Weht, wo er will. Und jetzt nehmen das eher so. Sehr gut. Gut, vielen Dank für die Inputs, vielen Dank für die Unterstützung.
Wie man sagen könnte, nicht zurückbeten, nicht stammreden, würde ich jetzt sagen, aber der Heilige Geist vermittelt es Gott, dass
Da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Im Moment fällt mir kein Dings ein, aber ich weiß, welche Bibelstelle du im Kopf hast. Ne? Hilft beten. Okay, dann schreiben wir das doch mal noch hin. Hilft. Ja, wenn man länger darüber nachdenkt, fällt einem doch so ein oder andere, das eine oder andere ein. Und was ich noch gar nicht gehört habe, ist der Tröster. Okay. Was, wenn wir die Apostelgeschichte lesen? Wir kennen die natürlich großteils. Viele von uns haben die schon mehrfach gelesen. Dann merken wir gar nicht mehr, dass das nicht die Geschichte der Apostel ist, sondern die Geschichte des Heiligen Geistes. Es ist die Geschichte, wie der Heilige Geist die junge und neue Gemeinde ständig korrigiert auf dem Weg und ständig neue Wege geht, neue, ich will jetzt nicht sagen Vorschläge, aber neue Entscheidungen hineinbringt und Hindernisse aus dem Weg räumt und Dinge neu macht. Diese Revolution, dieses beständige Eingreifen, dieses nicht Kontrollierbare, das spüren wir gar nicht mehr. Ja? Haben wir das schon mal erlebt, dass der Heilige Geist in unser Leben so eingegriffen hat, dass er uns aus der Bahn geworfen hat, Dinge geändert hat, Dinge neu gemacht hat? Sollten wir ihn vielleicht mal bitten, uns unsere Wege zu stören? Dass er von der Seite hereinkommt und unsere Predigt unterbricht und stört, die Kontrolle übernimmt? Ist das eine Vorstellung, die uns gefällt? Wir reden von Pfingsten. Pfingsten heißt im Englischen Pentecostal. Da steckt die 5 noch drin, denn es geht um das 50-Tage-Fest. Um das Fest, das im Alten Testament schon existiert und 50 Tage nach Passa kommt. Die Passa-Zeit ist am 14. Nisan und damit im Frühjahr, also der Aussäezeit. 50 Tage später, wir reden vom Orient, da ist es warm, ist schon die erste Erntezeit. Ein Apfel, so habe ich mir sagen lassen, braucht 50 Tage zur Reifung. Der Joel-Text, den der Petrus da zitiert, der hier in diesem ganzen Pfingstereignis eine große Rolle spielt, der malt später dann im Kapitel 4 die Ernte in landwirtschaftlichen Bildern aus. Leider haben wir jetzt hier nicht die Zeit, das alles zu lesen, aber macht das mal zu Hause. Es ist die wahre Wonne, welche Bilder da benutzt werden, wie schön das ist, was Gott schenken will. Es wird in diesen landwirtschaftlichen Bildern ausgemalt. Joel überhaupt sind ja nur 4 Kapitelchen, davon ist das 3 sehr kurz. Kann man mal so durchlesen. Aufs Geistliche übertragen. Nachdem Jesus an Ostern investiert hat, sein Leben gegeben hat, und das Weizenkorn, er sagt es ja selbst in diesen Worten, in die Erde gefallen ist, um Frucht zu bringen, schenkt Gott also nach 50 Tagen die Ernte. Der Heilige Geist ist die Frucht. Es ist die Ernte, die Gott seiner Gemeinde schenkt. Das ist das, was kommt, weil Jesus gepflanzt hat, weil er als Weizenkorn sich geopfert hat und hingegeben hat. Die Ernte, das Geschenk Gottes an seine Kinder. In dem Abschnitt, den wir hier gelesen haben, um den es da geht, die Predigt von Petrus, der sich auf Joel bezieht, begegnen uns 3 Themen. Bibelverständnis, Leitung auf alles Fleisch. Das will ich ein bisschen ausbreiten. Und am Schluss noch die Metastory. So ein Bibelverständnis. Der Petrus, wir haben ja den Text gerade gehört, als er das quasi erklärt, was da passiert, er ordnet dieses Geschehen also jetzt geistlich ein. Ich will es nicht wiederholen, aber wenn man die beiden Texte mal nebeneinander hält, was der Petrus sagt und was in Joel steht, dann stimmt es fast genau überein. Es gibt eine Änderung, die Petrus einfügt, die da nicht steht. Und das heißt, in jenen Tagen will ich von meinem Geist ausgießen, und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tag von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Das steht in Joel gar nicht drin. Es ist eine Einfügung. Es beginnt aber, dass Joel sagt, nach diesem will ich meinen Geist ausgießen, Kapitel 3. Nach was denn? Wenn man richtig Bibelexegese betreibt, so wie das der Christian ja in voller Blüte, schönen Gruß, immer wieder auch hier macht, dann muss man da hingucken, was denn im Text vorher steht. Was steht denn in Joel 2? Und jetzt bitte macht mal die Augen zu, hört mal diesen Teil des Kapitel 2 und malt mal vor euren Augen, versucht ein Verständnis für dieses Bild, was da gleich auftritt, zu entwickeln und danach gibt es eine Prüfungsfrage. Blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berg, erzittert alle Bewohner des Landes. Denn der Tag des Herrn kommt und ist nah, ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird, auf ewige Zeit für und für. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde. Niemand wird ihm entgehen. Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse. Sie springen daher über die Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme prasselt im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Völker entsetzen sich vor ihm, jedes Angesicht erbleicht. Sie laufen wie Helden und ersteigen die Mauern wie Krieger. Ein jeder geht stracks auf seinen Weg, weicht nicht von seinen Pfaden. Keiner drängt den anderen, sondern ein jeder zieht auf seinem Weg daher. Sie durchbrechen die feindlichen Waffen, dabei reißt ihr Zug nicht ab. Sie stürzen sich auf die Stadt, laufen auf der Mauer, in die Häuser steigen sie ein, wie ein Dieb kommen sie durchs Fenster. Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel, die Sonne und Mond werden finster, die Sterne halten ihren Schein zurück. Der Herr lässt seinen Donner vor seinem Heer erschallen, denn sein Heer ist groß, es ist mächtig und richtet seinen Befehl aus. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Schöne Bilder, oder? Nach diesem soll geschehen. Irgendwie lesen wir das, glaube ich, nicht. Ne? Was für ein Heer wird hier beschrieben? Habt ihr eine Idee? Joel sagt es am Anfang, im ersten Kapitel. Es ist ein Heuschreckenschwarm, den niemand aufhält, der in die Ritzen kriecht, der durch die Fenster kommt. Vorher ist wie der Garten Eden, danach ist alles kahl. Und das ist ein Schreck, eine Schreckerfahrung im Orient, die immer wieder kam. Und das ist sein Heer, das Gott schickt, so droht Joel es an. Und der Petrus geht hin, nimmt diesen Joel-Text und sagt, das ist das, was hier gerade passiert, was ihr hier vor Augen seht. Und jedem der Zuhörer, die waren ja biblisch gebildet, war das wahrscheinlich vor Augen und präsent, die kannten den Joel. Mit keinem Wort geht er darauf ein, wann und wo das, was ich gerade vorgelesen habe, da geschehen ist. Wir lesen in keinem Evangelium von irgendeiner Hungersnot. Wir lesen in der Apostelgeschichte nicht von einem Heuschreckenschwarm, von einer Hungersnot oder ähnlichem. Das war gar nicht passiert. Aber Petrus geht hin das meine ich mit Bibelverständnis, der geht hin und nimmt diese Verheißung aus Joel 3 und sagt, das haben wir hier gerade vor uns. Wenn der so locker mit Gerichtstexten umgehen kann, müssen wir vielleicht hin und wieder ab und zu mal aufpassen, wie wir zum Beispiel Offenbarungstexte oder andere Texte auslegen oder nutzen oder wörtlich übertragen. Der Petrus hat das auch nicht gemacht. Er hat aber den geistlichen Kern herausgegriffen. Worauf er nämlich abzielt, ist das, was in Joel 2 steht. Im Zusammenhang mit diesem Bild heißt es nämlich, tut Buße, kehrt um, erneuert euer Denken. Und dann kommen die Verheißungen. Und den Grund, den schickt der Joel nämlich in Joel 1 schon voraus. Heule wie eine Jungfrau, die Trauer anlegt um ihres Bräutigams willen. Das ist sozusagen der Kernvers, um den es hier geht. Und darauf zielt Petrus ab und sagt, ihr habt den Gott geschickt hat, den Bräutigam, den habt ihr verworfen. Den habt ihr zur Seite gelegt. Ja? Heult. Und das, was in Joel eigentlich die Voraussetzung ist, nämlich dass erst Buße geschieht und dann der Segen kommt, ist hier gerade andersrum. Der Heilige Geist ist schon gekommen und jetzt greift der Petrus sozusagen diesen Text beim Schopf und sagt übrigens, Buße ist angesagt, was ja dann auch passiert. Also die Verheißung, die in Joel angekündigt ist, wird zu diesen Pfingsten wahr. Der Geist ist ausgegossen über alles Fleisch. Und eine kleine Nebenbemerkung noch. Eure Mägde, eure Sklavinnen, in modernen Übersetzungen ist das natürlich dann eure Frauen oder was immer, wie es hier hieß, auf jeden Fall neutrale, also heute gibt es ja keine Mägde und Sklavinnen mehr. Aber es geht um die Frauen. Auch die werden weissagen, genauso wie die Männer. Die Würde der Frauen, die Würde der Frauen vor Christus gibt es keine schieflastige Bevorzugung von Männern mehr. Die Frauen sind in gleicher Weise in die Erlösung und in die himmlischen Geschenke hineingenommen. Die Gleichberechtigung hat hier eine tiefe geistliche Begründung, lange vor irgendwelchen humanistischen Ideen aus dem 18. Jahrhundert, die wiederum auch aus dem Evangelium heraus begründet sind. Vergleiche mal die Stellung der Frau in allen anderen Hochkulturen oder Hochreligionen im Vergleich zum Christentum. Hier hat Gott eine Gleichheit schon im Alten Testament angesprochen und verheißen, die traditionell und kulturell sonst nicht da ist. Und da sehen wir, wenn wir eine geistliche Wahrheit nicht leben, dann sucht sich die Gesellschaft das Bedürfnis an anderen, an unguten Stellen, das auszugleichen. Also nochmal die Hochreligionen, sei es jetzt der Islam, sei es Hinduismus, sei es Zen-Buddhismus, was auch immer, da kommen die Frauen recht kurz. Und es gibt allerdings wenige andere Religionen, die es aber nicht zu den Weltreligionen schaffen. Das sind so, man sagt, pagane Religionen, also Hexenkulte und ähnliches, okkulte Praktiken, Urreligionen, die einen unglaublichen Zulauf haben. Das hat unter anderem auch da seine Begründung, weil dort die Frauen andere Rechte und andere Möglichkeiten haben. Was ich sagen will, ist, wenn wir den Reichtum und die Wahrheiten des Evangeliums nicht leben, nicht ausleben in unserer Gemeinde, dann sucht die Gesellschaft andere Orte, wo sie das findet und wo sie sich ausleben kann. Gerade die Tage habe ich gelesen, ich wollte gucken, Pfingstdienstag, welches Tag, wo kann man denn hingehen, was feiern. Worauf bin ich gestoßen in unserer Webseite? Nicht unserer Webseite, Entschuldigung, jetzt habe ich es schon verraten. In den Ankündigungen hier für Kelkheim, ich habe eingegeben, welches Tag Kelkheim, findet man die Ankündigungen der Stadt. Und da findet man dann am Dienstag um 15 Uhr in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, gibt es Nähen und so weiter. Aber was man auch findet, ist, es gibt den Welchestag in Frankfurt mit der Wahrsagerin. Eigentlich müsste sie heißen mit einer Lügnerin, aber das klingt nicht so gut, weil sagt ja nicht wahr. Wir müssen das ausleben, was Gott uns schenkt durch seinen Geist. Und dann braucht man nicht dahin. Wenn in der Gemeinde keine Heilung gelebt wird, dann gehen die Menschen zu ungeistlichen Heilern, weil sie das Bedürfnis danach haben. Wenn in der Gemeinde nicht vor Gott und mit Gott getanzt wird, dann gehen die Menschen zu Musikevents, wo das Bedürfnis nach Tanz, nach Bewegung, nach körperlicher Beteiligung, nach Hineinnahme des Körpers in Anbetung Ausdruck finden kann, denn der Mensch will anbeten. Im Pfingstgeschehen, da sehen wir, dass Gott seiner Gemeinde eine Seite seiner selbst schenkt, die unseren brav, gut durchstrukturierten, evangelischen, wortbezogenen, intellektuellen Gottesdiensten nicht vorkommt. Wollen wir dieses Geschenk, das Gott uns schenken möchte und bereit hat für uns, wollen wir darum bitten? Wollen wir das haben? Gott bietet seinen Geschenken alles, was wir als Menschen brauchen, eine umfassende Heilung und Wiederherstellung. Strecken wir uns doch mehr danach aus, dass diese Dimension in unserer Gemeinde lebendiger wird, dass der Heilige Geist in uns Raum bekommt. Schön wäre es, wenn wir nicht über den Heiligen Geist predigen und reden, sondern ihn ansprechen und ihn anfragen, so wie es in den Liedern auch war, im letzten Lied. Da habt ihr vielleicht gemerkt, da war es keine Aussage über den Heiligen Geist, sondern eine Bitte an den Heiligen Geist. Thema Leitung. Der Heilige Geist wird oft beschrieben als die sanfte Stimme, die uns in eine bestimmte Richtung lenken will. Erkenntnis, nicht aufdringlich, Vision. Die sanfte Stimme, die uns in eine Richtung lenken will. Jesus spricht vom Paraklet, vom Tröster, den er senden will. Und man sagt gern auch so steht zwar nicht in der Bibel, aber das ist so ein Sprichwort, das das hier wiedergibt. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Weiß nicht, wenn ich Apostelgeschichte 2 lese, da hat niemand erwartet, was da passiert. Das ist einfach gekommen. Der Geist kam, hat sich vorgedrängt. Es gibt allerdings auch die Stellen, wo er ganz sanft beschrieben wird. Zum Beispiel Psalm 32, Vers 8, dass Gott uns mit den Augen leiten möchte und nicht wie Pferde mit Zaumzeug, die das wehtut. Aber was dahinter steckt, hinter der Vorstellung, ist Römer 8, Vers 14, die der Geist Gottes treibt, leiten kann, die sind Gottes Kinder. Apostelgeschichte 16, sie zogen durch Phrygien in das Land Galatien, als ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort Gottes zu predigen in der Provinz Asia. Und als sie nach Mysien gekommen waren, Vers 7, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Die der Geist Gottes leiten kann, die sind Gottes Kinder. Nicht die, die irgendwann mal ins Taufbecken gestiegen sind. Das ist eine andere Aussage. Es geht hier nicht darum, Angst zu verbreiten oder irgendwie Gewissheiten, die auch der Geist gibt, in Frage zu ziehen. Aber lassen wir uns doch mal hinterfragen. Von einem solchen Vers. Lassen wir uns doch mal aus unserer vielleicht falschen Sicherheit etwas herausfordern. Lassen wir uns in positiver Weise von Gott herausfordern auf neue, unbekannte Wege. Die ganze Apostelgeschichte, angefangen mit dem Geschehen, das wir hier gelesen haben, ist voll von vorher unbekannten, neuenden und überraschenden Ereignissen. Da gehen Türen auf im Gefängnis, da werden Menschen heil, die jahrelang gesessen haben und nicht gehen konnten. Und am Ende der Apostelgeschichte ist das Evangelium in Rom angekommen und bildet dort und auf der ganzen Strecke den Samen für die Erneuerung einer Gesellschaft und einer Kultur, nämlich der römischen, die vor dem Untergang steht. Sehen wir hier vielleicht nicht parallel zu unserer Gesellschaft, in der wir gerade auch ähnliche Anzeichen wahrnehmen, Anzeichen des Zerfalls. Jede Gesellschaft zerfällt, wenn sie nicht vom Geist Gottes immer wieder erneuert wird. Braucht nicht auch unsere Gesellschaft eine Abschnitt in Joel, was der Prediger, was die Propheten der damaligen Gesellschaft gesagt haben. Da war Gericht. Und trotzdem, Gott hat da noch Hoffnung. Hat er auch noch Hoffnung für unsere Gesellschaft, für das da draußen, was wir sehen? Oder könnte man sagen, Heilige Geist wirkt in der Geschichte, nicht nur in der Gemeinde, auf alles Fleisch. Und zwar wirkt er so, jetzt komme ich etwas mehr in meine persönliche Interpretation, dass die Werte immer wieder mit Auf und Abs durch den Jesus-Style geprägt werden. Mir kommt es hier darauf an, dass der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen ist und dort wirkt. Nicht nur unter Christen, sondern eben unter allen Lebenden. Und das offensichtlich, und so sagt es doch der Text, seit Pfingsten. Grob gesagt, also seit der Zeitenwende. Es muss sich also seitdem in der Geschichte irgendetwas geändert haben. Es wirkt nun eine Kraft, die vorher in dieser Form ganz offenbar, sonst würde der Text es ja nicht so sagen, nicht in dieser Weise gewirkt hat. Nach meiner Wahrnehmung, Beispiel im Rittertum, da war es eine Ehre, nicht den letzten Schlag auszuführen und dem Gegenüber den Kopf abzuhacken. Es war eine Ehre, Gnade zu erweisen. Und das ist ein Attribut, eine Eigenschaft, die Jesus in die Welt gebracht hat. In seinem Evangelium verkündet hat. Gnade statt Vernichtung. Im Altertum, so glaube ich, war das durchaus anders. Vielleicht habt ihr noch die Predigt über Jona im Ohr, wer damals hier war. Übrigens unglaublich interessant und wir haben es konserviert, ihr könnt es anhören. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Schilderung der, Christian kann mich korrigieren, der Assyrer, zu denen Jona geschickt wurde. Und deren Umgang mit ihren Feinden. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas? Lohnt sich echt, das anzuhören. Jona sollte dahin, und diese mit ihren Feinden nicht zimperlich umgegangen. Wahrlich nicht zimperlich. Er sollte denen sagen, übrigens, Gott hat für euch was, hat eine Botschaft an euch, Gericht. Dass der Jona dann den nächsten Ball genommen hat und in die andere Richtung geschwommen ist, wird sehr verständlich, wenn man die Schilderung hört, wie es da abging. Im Altertum und in den vom Evangelium unerreichten Völkern, das ist nämlich ein Zusammenwirken des Heiligen Geistes und des Wortes Jesu, wie auch schon bei der Schöpfung, wo der Heilige Geist und das Wort zusammengewirkt hat, das bringt Veränderung. Also im Altertum und vom Evangelium unerreichten Völkern, wie zum Beispiel Maya, Azteken, Inkas, aber auch Ägypter und anderen, da gab es alle möglichen Gewaltherrscher. Und je unumschränkter du deine Herrschaft aufgerichtet hast und ausgeübt hast, desto anerkannter und verehrungswürdiger warst du. dass da Sklaven und Untertanen zu Hunderten in die mittelamerikanischen Pyramiden mit eingemauert wurden, lebendig natürlich, oder dass ihnen vorher das Herz bei lebendem Leib herausgerissen wurde und einem irgendwie unbekannten Gott geopfert wurden. Das war da halt normal. Wir heute verabscheuen Gewaltherrscher. Wir haben eine andere moralische und innere Wertekombination. Und ich glaube, dass hier tatsächlich das ausgegossen auf alles Fleisch über Jahrhunderte gewirkt hat. Dass wir heute anders denken, dass wir andere Vorstellungen haben, dass wir andere Ideen haben, wie man miteinander umgehen muss, glaube ich, hat damit zu tun, dass das Evangelium seine Wirkung entfaltet hat und der Heilige Geist wirksam ist. Konkret, ich glaube, der Heilige Geist wird immer sehr konkret, als Henri Dunant angesichts der Schlachtfelder 1859 in Solferina in Italien auf einer Reise das Ergebnis der Schlacht sah, die da vorher stattgefunden hat, als Piemont Sardinien mit Frankreich gegen Österreich gekämpft hat und Tausende auf den Schlachtfeldern lagen und verblutet sind und tagelang dort lagen und elendlich verblutet sind, hat er Hilfe organisiert, ist in die Nachbarorte, hat sein eigenes Taschengeld rausgeholt, hat Menschen dazu gebracht, hier zu helfen, und das hat ihn nicht losgelassen. Er hat darüber ein Buch geschrieben, Erinnerungen an Solferina, und hat dieses Buch auf eigene Kosten gedruckt und an die Herrscher, an die Häupter, an die Zaren, die Könige in Europa geschickt und verteilt. Und daraufhin ist das Rote Kreuz entstanden, das es heute noch gibt. 38.000 Verwundete sind damals infolge dieser Schlacht auf den Feldern verblutet. Ohne Hilfe. Ohne Verbund. Ihn hat es aber erbarmt. Er war übrigens in einem Schweizer Hauskreis. Und es lohnt sich, den Wikipedia-Artikel über ihn, Henri, also Henri Dunant, mal zu lesen. Spannend. Auswirkungen bis in die Genfer Konvention, in die Haager Landkriegsordnung, der heute als internationaler Gerichtshof in Den Haag weiterentwickelt wird und Kriegsverbrecher vor Gericht stellt. Eine der Wurzeln dieser Bestrebungen lassen sich auf die Wirkungen von Henri Dunant zurückführen. Was ist also die Metastory? Die Apostelgeschichte, die Geschichte des Heiligen Geistes mit der jungen und neuen Gemeinde, der Braut Jesu, die ist die, dass Gott nicht mehr nur ein Gott Israels ist, sondern er ist freigesetzt unter die gesamte Völkerwelt. Und er wirkt nun überall. Er wirkt unter allen Menschen und ermutigt Menschen, so wie er auch diesen Herrn Dunant ermutigt hat, für Menschlichkeit, für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Wahrheit, für Frieden einzutreten. Das kennen wir aus dem Alten Testament von Propheten. Was sie immer angekreidet haben, waren diese Attribute, diese Dinge. Vergleichbares erleben wir heute in unserer Zeit vor unseren Augen leider nicht mehr aus der Gemeinde. Wir erleben es aber von Journalisten, von Oppositionellen, die den Mut haben, für Recht, für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Frieden, für Toleranz sich einzusetzen und ihr Leben dafür lassen. In dem Zusammen erwähne ich jetzt ganz bewusst konkrete Namen, denn der Heilige Geist ist nicht ein Nebel und ein Schwarmgeist, er ist konkret und er steht für konkrete Dinge, die man benennen kann. Zum Beispiel Sergei Skripal, der in England einen Giftanschlag auf sich und seine Tochter überlebt hat, weil er mutig sich in Offenheit für diese Werte eingesetzt hat. Malala Yousafzai, Friedensnobelpreisträgerin, die verstümmelt wurde, weil sie den Mut hatte, in die Schule zu gehen. Michail Godorkovsky, der 2015 und 2017 einen Giftanschlag überlebt hat und trotzdem den Mut hatte, noch einmal nach Russland zurückzugehen, um die Gleichgesinnten zu trösten und bei ihnen zu sein. Seit Mai 2022 inhaftiert. Alexei Nawalny, der in einem Straflager in Sibirien sitzt, nachdem er den Anschlag auf sich überlebt hatte und dann zurückging nach Russland, um seine Freunde zu ermutigen. Kara Murza, der ein Attentat überlebt hat, für 25 Jahre Haft verurteilt wurde und heute irgendwo in einem Gefängnis sitzt, weil er einen Sender betrieb, der sich der Wahrheit verpflichtet fühlte. Ich sage nicht, dass das Christen sind. Ich sage nicht, dass sie einen... Ich sage es andersrum. Ich glaube, dass der Mut, den diese Menschen zeigen, eine Kraft ist, die nach meiner festen Überzeugung nur der Heilige Geist wirklich schenken kann, weil er auf alles Fleisch ausgegossen ist. Auch bei Jona war der Heilige Geist am Ende zum Ziel gekommen. Aber auch Jona hat eine Schleife gedreht. Und so dürfen auch wir uns dem Tröster in die Hand geben und um seinen Mut bitten. Möge er auch bei uns seine Wirkung entfalten dürfen, damit die Gemeinde unter der Kraft Gottes auflebt. Lasst uns also Gott ehren und anbeten und für dieses wunderbare Geschenk, den Heiligen Geist, danken, dass er seinen Kindern, dass er allen Menschen hat zukommen lassen, für den Heiligen Geist, der seinen Mut und Kraft uns geben möchte, über menschliches Vermögen hinaus. Amen.